Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022, gleich dem 28. März 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran bietet Hilfe bei Beilegung von Konflikt in Europa an. Irans Außenminister sind gegen Krieg. Unruhen im Iran. Kanada kündigt weitere Sanktionen gegen Teheran an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran bietet Hilfe bei Beilegung von Konflikt in Europa an. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran sei Teheran bereit, alle seine Kapazitäten einschließlich im diplomatischen Bereich zu nutzen, um den Krieg in Europa zu beenden. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Seyyed Ibrahim Raisi, bezeichnete in seiner Antwort auf den Anruf des polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Mittwoch die Beziehungen Irans zu beiden am Krieg in Europa beteiligten Seiten als historisch und umfassend, wies die voreingenommenen Behauptungen einiger westlicher Regierungen, allen voran die US-Regierung, zurück und bekräftigte, seit Beginn des Krieges in Europa sei die definitive Position Irans, sich Konflikten und Kriegen entgegenzustellen. Raisi wies dann auf den achtjährigen auferlegten Krieg des Irak gegen Iran sowie die Unterstützung der USA und gewisser europäischen Staaten für den irakischen Ex-Diktator Saddam Hussein hin und sagte, kein Land sei so motiviert gegen den Krieg wie Iran. Daher sei die Islamische Republik Iran bereit, all ihre weitreichenden Kapazitäten auch im diplomatischen Bereich einzusetzen, um den Krieg in Europa zu beenden. Präsident der Islamischen Republik bezeichnete dabei die Aufnahme polnischer Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg durch Iran als einen der Meilensteine in den Beziehungen zwischen den beiden Nationen und erklärte, die Strategie der Islamischen Republik Iran bestehe darin, den Unterdrückten beizustehen. In der gegenwärtigen Situation sollten sowohl Teheran als auch Warschau versuchen, Möglichkeiten auszuloten, um das Niveau der wirtschaftlichen und kommerziellen Interaktionen zu verbessern, betonte Präsident Raisi. Der polnische Präsident Andrzej Duda wies bei diesem Telefongespräch auf die lange Geschichte freundschaftlicher Beziehungen zwischen seinem Land und Iran hin und sagte, dass die Gastfreundschaft des iranischen Volkes gegenüber den polnischen Flüchtlingen des Zweiten Weltkriegs ein Zeichen der tiefen Freundschaft zwischen den beiden Nationen und dem Land sei. Er bemerkte, Polen schätzt immer die Freundlichkeit und den Altruismus des iranischen Volkes. Polens Präsident wies ferner darauf hin, dass die Islamische Republik Iran immer bestrebt war, Frieden und Stabilität in der Welt zu erweitern und zu stärken und sprach sich für die Verbesserung des Niveaus der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf bilateraler und internationaler Ebene aus. Irans Außenminister sind gegen Krieg. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran sei Teheran entschieden gegen Krieg und die Bewaffnung einer der Kriegsparteien. Wie die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch gestern berichtete, sprachen der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian und der kroatische Außen- und Europaminister Kardan Gerlich Rodman telefonisch über bilaterale, regionale und internationale Beziehungen und betonten die Vertiefung der Zusammenarbeit. Amir Abdullahian äußerte sich dabei zu den Behauptungen, wonach Teheran der Russischen Föderation die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzten Drohnen geliefert habe und sagte, wir waren und sind entschieden gegen Krieg und Bewaffnung jeder Seite des Krieges und haben die ukrainischen Verantwortungsträger aufgefordert, ein Dokument über den Einsatz iranischer Drohnen im ukrainischen Krieg vorzulegen. Iran unterhalte seit vielen Jahren Verteidigungskooperationen mit Russland, habe aber den Krieg gegen die Ukraine nicht unterstützt und auch keine Waffen an Russland zum Einsatz im Krieg gegen die Ukraine geliefert. In diesem Aufruf betonte der kroatische Außen- und Europaminister auch die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern und bekundete die Unterstützung Kroatiens für die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA und sagte, er werde die Positionen der iranischen Seite seinen Kollegen in der Europäischen Union mitteilen. In jüngster Zeit sind Berichte in den westlichen Medien aufgetaucht, wonach Iran bereits Drohnen, sogenannte Kamikaze-Drohnen, an Russland liefere und das Land auch mit selbst hergestellten Raketen unterstütze. Iran weist diese Unterstellungen entschieden zurück. Unruhen in Iran. Kanada kündigt weitere Sanktionen gegen Teheran an. Das kanadische Außenministerium hat in Zusammenhang mit den Protesten in Iran Sanktionen gegen 6 Personen sowie 4 Institutionen verhängt. Die kanadische Außenministerin Melanie Joly teilte in einer am Mittwoch abgegebenen Erklärung mit, Kanada werde alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um auf die Menschenrechtsverletzungen Irans und seine Bedrohungen für Frieden und Sicherheit in der Region zu reagieren, sowie das iranische Volk weiter zu unterstützen. Kanadas Außenministerin behauptete, die sanktionierten Personen hätten an groben Menschenrechtsverletzungen in Iran teilgenommen oder diese verursacht. Die neue Sanktionsliste umfasst 6 natürliche und 4 juristische Personen. Sie hätten an groben Menschenrechtsverletzungen teilgenommen oder dazu beigetragen, einschließlich gegen iranische Frauen, und hätten auch Propaganda verbreitet, um die Belästigung und Verfolgung ihrer eigenen Bürger durch das iranische Regime zu rechtfertigen. Kanada wird weiterhin an der Seite der mutigen Iraner stehen, die für ihre Menschenrechte kämpfen und sich für ihre Mütter, Schwestern, Ehefrauen und Töchter einsetzen. Die Rechte der Frauen sind Menschenrechte, sagte Joly. Saudi-Arabiens Außenminister: Wir mischen uns in innere Angelegenheiten Irans nicht. In Zusammenhang mit den Protesten in Iran hat der saudische Außenminister jegliche Einmischung in die interne Angelegenheiten des Landes abgelehnt und erklärt, Riads feste Politik besteht darin, sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Faisal bin Farhan antwortete in einem Gespräch mit dem Nachrichtensender Al Arabiya auf eine Frage zu den jüngsten Unruhen und Entwicklungen im Iran. Unsere feste Politik ist es, sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, und Riad will sich zu dieser Angelegenheit nicht äußern. Der saudische Außenminister sagte, wir wünschen Iran und seinem Volk Gutes. Bin Farhan wies dann auf die Gespräche zwischen Teheran und Riad hin und erklärte, zwischen den beiden Ländern wurden 5 Gesprächsrunden abgehalten und die Parteien überprüfen und bewerten diese Gespräche, damit die nächste Runde stattfinden kann. Riad meint es ernst mit der Offenheit für den Dialog. Ali Akbar Veloyati, Berater für internationale Angelegenheiten des Oberhaupts der Islamischen Revolution in Iran, erklärte ebenfalls, Iran sei ein Nachbar von Saudi-Arabien und beide Länder müssen miteinander koexistieren. So sollten die Botschaften der beiden Länder aktiv werden, um das Problem besser zu lösen. Britische Innenministerin zurückgetreten. Die britische Innenministerin Suella Braverman ist zurückgetreten. Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng musste vergangene Woche nach weniger als 6 Wochen im Amt seinen Stuhl räumen. Premierministerin Liz Truss entließ ihn nach einem Krisentreffen, wie Kwarteng inzwischen selbst bestätigte. Seit Quartank Ende September Details zu Steuerplänen bekannt gegeben hatte, die über Schulden finanziert werden sollten, war es zu Turbulenzen an den Finanzmärkten gekommen, da es Zweifel an der Finanzierbarkeit gab. Nun ist auch die britische Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten. Als Grund für ihre Entlassung nannte Kwasi Kwarteng einen Fehler. Sie habe ein offizielles Regierungsdokument über einen persönlichen E-Mail-Account verschickt. »Ich habe einen Fehler gemacht. Ich übernehme die Verantwortung. Ich trete zurück«, schrieb sie an Regierungschefin Liz Truss. Laut der Süddeutschen Zeitung kritisierte Braverman in dem Schreiben jedoch auch den Kurs der Regierung. Wichtige Versprechen an die Wähler seien gebrochen worden und sie habe große Bedenken hinsichtlich des Bekenntnisses dieser Regierung zu unserem Wahlprogramm. Liz Truss verliert damit das zweite Kabinettsmitglied innerhalb von 6 Tagen. Katar. Alle Rechte des palästinensischen Volkes in den besetzten Gebieten müssen verwirklicht werden. Der ständige Vertreter Katars bei den Vereinten Nationen hat die dauerhafte Souveränität des palästinensischen Volkes über die besetzten Gebiete unterstrichen. Wie die Nachrichtenagentur MA berichtete, sagte Abdurrahman Al-Thani, der dritte Sekretär der ständigen Vertretung Katars bei den Vereinten Nationen, im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen der Generalversammlung dieser Organisation, Israel beute die natürlichen Ressourcen der Palästinenser aus und hindere die Palästinenser daran, auf diese Ressourcen und ihr Eigentum zu zugreifen. Das israelische Regime versuche, palästinensisches Land zu annektieren, Häuser zu zerstören und die Bewohner dieser Häuser zu vertreiben, landwirtschaftliche Flächen und Gärten zu beschädigen und Obstbäume zu entwurzeln, fügte Al-Thani hinzu. Der ständige Vertreter Katars bei den Vereinten Nationen erklärte, das palästinensische Volk müsse seine vollen Rechte und seine Souveränität in den besetzten Gebieten einschließlich Ost-Baitul Muqaddas erlangen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit den fortwährenden Angriffen Kiews auf die Referendumsgebiete, die Russland jetzt als russisches Staatsgebiet ansieht, geht der Krieg zwischen beiden Ländern jetzt in die nächsthöhere Eskalationsstufe. Während das wochenlange Vorrücken der Kiewer Truppen gestoppt werden konnte, greift Moskau jetzt kriegswichtige Anlagen auch um die Hauptstadt Kiew und in der Westukraine an. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Partei Die Neue Mitte, sieht im Pass zu der Interview Washingtons NATO-Strategie als hochschädlich für Europa und tödlich für Deutschland. Heute höre Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite passtoday.com/de anhören.
Aber Herr Hörstel, nicht nur die Bild-Zeitung, sondern auch die ukrainische Regierung wirft der russischen Armee vor, unschuldige Menschen in der Hauptstadt zu treffen und zu töten.
Ja, tatsächlich wissen wir ja, dass dies eben das Schreckliche ist an diesem sowieso schrecklichen Krieg, der ja im Grunde genommen nur passiert ist, wie Washington so unklug gejubelt hat. Ja, wir haben das ukrainische Volk, heißt es da in einem Zitat eines Militärs, für 66 Milliarden Dollar dazu gebracht, für uns gegen Russland zu sterben. So rechnen die das. Die Amerikaner rechnen einfach kühl. Und so haben sie diesen Krieg vorbereitet, haben ihn angefangen mit dem Schlachtfest im Donbass und schließlich eben mit zwei Staatsstreichen 2014, 2014 und dann eben der Donbass-Kampf mit 15.000 Toten auf beiden Seiten und hunderten Kindern. Es gibt diese Allee der Kinder in Donetsk, die ich leider beim letzten Besuch nicht sehen konnte, weil wir keine Zeit hatten und stattdessen lieber die Referendumsauszählung beobachtet haben. Ja, das sind die Dinge. Und immer wieder kommen Zivilisten ums Leben. Und tatsächlich ist das ja etwas, was Moskau nicht anstrebt. Sonst könnten die noch ganz anders zuschlagen. Es fehlt ja immer noch die berühmte Feuerwalze, ja, mit der unsere amerikanischen Freunde gerne angreifen. Die bombardieren alles, was nicht nied- und nagelfest ist, flächenmäßig, aus großer Höhe. Und da wird sich gar nicht drum geschert, ob da Zivilisten, Soldaten oder sonst was. Nein, es gab ja bis vor kurzem sogar das berühmte Air Force Doctrine Document Number 1, ADD1. Und da hat ein General Schwarzkopf gefunden, man solle doch, wie soll man sagen, auch gleich die Zivilbevölkerung mit bombardieren, weil das sei die beste Art, um die Infrastruktur des Gegners lahmzulegen. Klar, die haben dann damit zu tun, Tote und Verletzte abzutransportieren. Die Verletzten verstopfen die Krankenhäuser. Sind dann natürlich auch verstopft, falls Soldaten mal in ihren Lazaretten nicht ausreichend Unterkunft kriegen. Also das macht schon so einen Staat kaputt, wenn man die Zivilgebiete flächendeckend bombardiert. Und das war früher mal Doktrin. Dann gab es einen internationalen Aufschrei, nicht zuletzt auch durch mein Buch darüber, weil das in Afghanistan so angewendet worden ist. Und dann hat man das offiziell aufgegeben. Aber es sind immer noch so, ich will mal sagen, Anspielungen in Formulierungen oder so an diese alte Doktrinzeit aus dem ADD1. Die sind noch vorhanden. Und das macht eben Russland genau nicht. Aber die Ukraine, da war ich nur Augenzeuge, vor zwei Wochen in Donetsk, also in der Hauptstadt der gleichzeitigen, der selbsternannten Republik, die ja nun inzwischen eingemeindet ist in Russland, dass da ständig, aber ständig Angriffe waren. In jeder Minute hat es alle 3 bis 10 Sekunden gekracht. Jede Minute, stundenlang geht das so weiter. Und die Bevölkerung kann ein Lied davon singen, was da alles getroffen wird. Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, private Häuser, die einzeln stehen, in Gärten. Alles Mögliche wird da getroffen in Donetsk. Nur militärische Dienststellen sind da ziemlich wenig. Und das merkt man eben in der Bevölkerung natürlich auch. Die sind alle von diesem täglichen Kampf ums Überleben gezeichnet. Das sind so Gesichter, denen man ansieht, dass sie in den letzten Jahren damit gelebt haben, dass sie nicht wussten, ob sie den nächsten Tag erleben werden. Solche Gesichter kenne ich aus Afghanistan zum Beispiel oder auch aus Kaschmir und auch aus dem Gazastreifen. Ein besonderer Ausdruck ist das, ein täglicher Umgang mit dem Tod. Ja, der Tod wird da sowas Ähnliches wie ein Gesprächskamerad auf Tagesbasis. Und das konnte ich da sehen, das hat mich schockiert und das zeigt eben, wie der Krieg da vorangetragen wird. Und die westliche Propaganda reibt sich wieder mal an den Russen, aber dieses ständige Reiben führt nicht dazu, dass es mich überzeugt, dass da mehr Recht wäre, sondern ich stelle eben fest, dass Washington es geschafft hat, zwei Nachbarn so aufeinander zu hetzen, indem es einen Nachbarn nämlich voll unterwandert, dienstbar gemacht hat geradezu, wie den Präsidenten Zelensky künstlich herbeioperiert mit einer Fernsehserie und der dann bezahlt wird in Millionengröße auf seine panamesischen und anderen Konten, damit er diesen furchtbaren Krieg fortsetzt, von dem jeder weiß, auch die westlichen Militäranalysten, dass er für die Ukraine nicht zu gewinnen ist. Aber er wird gezwungen. Und wenn er wie im April in der Lage war oder es schon soweit war, dass er ein Dokument unterzeichnen wollte, dass er also einen Waffenstillstand macht und verhandelt mit Moskau und dann reist Boris Johnson an einem Samstag ein im April und hindert ihn daran, dieses Ding zu unterschreiben. Das sind die Dinge, die ins Geschichtsbuch eingehen werden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, wir berichten auch heute aus dem Leben des iranischen Dichters und Weisen Nosse Khosro, der im 11. Jahrhundert nach Christus im damaligen Groß-Iran gelebt hat und zur Kulturgeschichte Irans gehört. Beim letzten Mal haben Sie erfahren, dass der große iranische Dichter Nosse Khosro schon als junger Mann als Hofschreiber diente, aber mit 43 Jahren infolge eines Traumes einen geistigen Wandel erfuhr, sich nach Mekka zum Hause Gottes begab und 7 Jahre der Heimat fernbleibt. Nach seiner Rückkehr diente er nicht mehr den Seldschuken-Herrschern, sondern widmete er sich der Gottesanbetung, lehrte islamische Weisheit und führte ein asketisches Leben. Er dichtete: Nekuhesh makon charche nilu farira, borun kon zesar bade khire sarira, choto khod koni akhtar khish ra bad. Beschwer dich nicht übers Schicksal, über Himmel und Gestirn. Entferne lieber den Rauschtrunk Eigensinn aus dem Gehirn, denn du selber verdirbst dir das Schicksal und machst es zum Unstern. Zu Beginn seines Reiseberichtes Safarname, welcher eines der von ihm erhalten gebliebenen wertvollen Büchern ist, schildert Nosse Khosro den Traum, der sein Leben veränderte, wie folgt. Ich träumte in einer Nacht, dass einer zu mir sagte: Wie lange willst du noch diesen Wein trinken, der den Menschen dem Verstand raubt? Es ist besser, wenn du bei Verstand bist. Ich antwortete: Die Hakim, Weisen, können nichts anderes fabrizieren, was den Kummer der Welt vermindert. Die Antwort war: In der Sinnlosigkeit und der Benommenheit ist keine Erleichterung. Keiner kann ein Hakim, Weiser genannt werden, der den Menschen den Weg zur Benommenheit zeigt, sondern man muss etwas verlangen, welches den Verstand und die Wachsamkeit vergrößert. Ich sagte: Woher soll ich das bekommen? Jener sagte: Wer suchtet, der findet. Und dann zeige er in die Gebetsrichtung zur Kaaba in Mekka und sagte danach nichts mehr. Ich bin aus dem gestrigen Schlaf aufgewacht und nun muss ich aus dem 40-jährigen Schlaf aufwachen. Nosse Khosro fasste den Entschluss, all sein Tun und Verhalten zu ändern, und weil ihm im Traum die Gebetsrichtung gezeigt worden war, begab er sich auf die Reise nach Mekka. Er trat im Jahre 437 nach der Hijra, also 1045 oder 1046 nach Christus, in Marw, Nordost-Iran, in Begleitung seines Bruders Abu Said und eines indischen Dieners seine Reise an. Über die nördlichen Gebiete Irans zog er nach Syrien und Kleinasien, suchte Palästina auf und zog weiter nach Mekka. Dann begab er sich nach Ägypten. Später reiste er erneut nach Medina und Mekka und nach dem Pilgerbesuch zum Hause Gottes, der Kaaba, kehrte er über die südlichen Regionen Irans in die Heimat zurück und ging schließlich nach Balch. Diese Reise dauerte ungefähr 7 Jahre, und er legte eine Strecke von 3000 Farsang zurück. Wenn man davon ausgeht, dass damals ein Farsang ungefähr 6 Kilometer entsprach, war dies eine Strecke von 18.000 Kilometern. Seine 7-jährige weite Reise bescherte Nosse Khosrow seine geistige und seelische Veränderung und uns seinen Reisebericht. Nosse Khosrow blieb 3 Jahre lang in Ägypten und dort lernte er die ismailitische Rechtsschule kennen und wurde ihr Anhänger. Die Anhänger dieser Rechts- und Denkschule sind der Meinung, dass nach Imam Ja'far Sadiq, Friede sei mit ihm, dem 6. Imam der Schiiten, einer seiner Nachkommen namens Muhammad ibn Ismail der Vorsteher der Muslime sein soll und dass dieser im Verborgenen weiterlebt. Da die Ismailiten großen Wert auf Denken und Einsatz der Vernunft legten, fühlte Nosse Khosrow sich von dieser Rechtsschule angezogen. Er erreichte eine solche Stufe, dass ihn der fatimitische Kalif in Ägypten, Al-Mustansir Billah Abu Tamim Ma'ad ibn Zahir, der von 1035 bis 1085 regierte, zum Vertreter der Ismailiten in Khorasan, zum Hujjat-e Khorasan bestimmte. Bei seiner Rückkehr nach Khorasan im Jahre 1052 nach Christus war Nosse Khosrow 50 Jahre alt und es herrschten die Seldschuken. Der Dichter begab sich nach Balch und begann dort, Anhänger für die ismailitische Richtung zu gewinnen und sie in die verschiedenen Orte zu schicken, damit auch sie die Überzeugungen dieser schiitischen Schule verbreiten. Zugleich nahm er Diskussionen mit den Gelehrten der sunnitischen Schule auf. Mit der Zeit mehrten sich jedoch seine Gegner und bereiteten ihm zusehends Schwierigkeiten. Anscheinend hatten einige sogar in einer Witwa erklärt, dass er zu töten sei. Es kam zu einem heftigen Streit zwischen Nosse Khosrow und den damaligen Gelehrten, der bis ans Lebensende in seinen Werken Widerhall fand. In seinem Gedichtband beklagt er sich über seine Zeitgenossen und die seldschukischen Herrscher und sunnitischen Gelehrten in Khorasan. In den meisten seiner Kassiden spiegelt sich der harte Kampf gegen seine Gegner wider. Zum Beispiel dichtete er: Dar Balch imanand zaharshari, mekharu dost lutiu zanbore, var dostdar al rasuli to, chon man ze khanoman shavi avare. In Balch sind sie sicher vor jedem Ungemach. Säufer, Diebe, Schürznäger und Leute wie das Volk von Lut. Doch die Freunde der Familie deines Propheten werden wie ich obdachlos. Nachdem er immer mehr Ablehnung und Feindschaft begegnete, verließ Nosse Khosrow Balch und ging in andere Städte von Khorasan. Er setzte dort und in einigen Städten von Mosandaran am Kaspischen Meer seine Werbung für die ismailitische Schule fort. Es versammelten sich anscheinend in Mosandaran auch einige Anhänger um ihn, aber insgesamt gesehen stieß er auf Ablehnung und wurde allerorts mit Knüppeln und Steinwürfen begrüßt. Schließlich zog er sich nach Yumgan in der Gebirgslandschaft von Budakhshan, heutiges Afghanistan, zurück. Dort blieb er 15 Jahre lang und schrieb Bücher. Die meisten seiner Werke sind in dieser einsamen Gebirgsgegend entstanden. In jenen Jahren wurde er von den Ismailiten Ali ibn Asad ibn Harith unterstützt. Auf dessen Wunsch schrieb er sein Buch Jami al-Hikmatain über die ismailitische Lehre. Nasser Khusro blieb bis an sein Lebensende in Yomgan und wurde dort beigesetzt. Es heißt, dass sein Grab einige Zeit später Pilgerstätte der Ismailiten wurde. Daulat Shah Samarkandi, ein Dichter und Biograf, der im 15. Jahrhundert nach Christus lebte, berichtet in seinem Tazkirat al-Shaura, einem biografischen Nachschlagewerk über Poeten: Das heilige Grab des Weisen Nasser Khusro liegt im Yomgan-Tal. Und dieser Ort gehört zu Badakhshan. Die Reisenden haben danach das Grab des Dichters in diesem Tal gesehen und es existiert heute auch noch und es kursieren darüber Erzählungen unter den Bewohnern der Gegend. Der lange Verbleib von Nasser Khusro in Yomgan führe zur Etablierung und Verbreitung der ismailitischen Überzeugung in einem weiten Teil von Badakhshan und benachbarten Gebieten bis nach Kokand und Bukhara, heutiges Usbekistan. Es gibt heute noch in diesen Gebieten Ismailiten. Nasser Khusro hat wertvolle Werke sowohl in Poesie als auch in Prosa hinterlassen. Seine Prosawerke sind Safarname, Reisebericht, Gushoyesh Varahoyesh, so viel wie Wissen und Befreiung, Khan al-Khan, über die ismailitische Philosophie, Zod al-Musafirin, Nahrung der Reisenden, Wajhiddin, das Gesicht der Religion, Jami al-Hikmatain. In seinem Safarname beschreibt Nasser Khusro ausführlich seine siebenjährige Reise in einem einfachen Stil mit genauen Angaben zur Geografie und über die Geschichte und Bräuche der Völker, die er unterwegs kennenlernte. Die anderen Bücher in Prosa handeln über die Argumentation und die Erklärung von verschiedenen Themen der Lehre der Ismailiten und erwidern Fragen zu der Glaubenslehre dieser Rechtsschule. Das wichtigste dieser Werke ist das Zod al-Musafirin. Es gehört zu den sehr berühmten Werken über die Theologie der Ismailiten. Nasser Khusro schrieb dieses Werk 453 nach der Hijra, 1060 nach Christus. Das Buch umfasst 27 Kapitel und Nasser Khusro untersucht in ihm die Positionen klassischer Philosophen wie Platon und Aristoteles und argumentiert gegen einige der Ansichten früher islamischer Philosophie. Er diskutiert in diesem Buch die Verbindung zwischen Seele und Körper und die Auferstehung von den Toten, lehnt den Glauben an eine Reinkarnation, Wiedergeburt ab und führt den Beweis für Belohnung und Bestrafung im Jenseits. Auch das Buch Wajhiddin ist ein bedeutendes Werk Nasser Khusros. In diesem Buch erläutert er bündig theologische Themen und Deutungen, das Wesen der gottesdienstlichen Handlungen und die religionsgesetzlichen Regeln gemäß der Schule der Ismailiten. Die Prosawerke von Nasser Khusro weisen alle einen einfachen und flüssigen Stil auf und sind eine ausgezeichnete Quelle für philosophische und scholastische Begriffe in Persisch. Um seine scholastischen Werke zu verstehen, werden Grundkenntnisse der Philosophie erforderlich. Alle Werke Nasser Khusros blieben uns erhalten und wurden neu aufgelegt. Wir werden im nächsten Teil weiter über diese historische iranische Persönlichkeit berichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Shukuhi mit dem Titel Faryad. Das heißt Schrei.
دستت رو به رومه، بغض تلخی تو گلومه، گریه در حال هجومه. چشم من غرق تماشا، هنوزم خوبی تو اقصاد، عشق من خدا به همراه. ساکت فریاد کشیده دنیا رو لرزون. کاش میشد عکس تو سوزوند، قاب عکست توی دستان، بیشتر از همیشه تنها. آخ چقدر دستاتو میخوام. ساکت فریاد کشیده
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das geehrte Revolutionsoberhaupt hat das Motto des iranischen Sonnenjahres 1401 mit Produktion, wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffen benannt. Dazu haben wir mehrere Beiträge vorbereitet und präsentiert. In der Fortsetzung dieser Serie werden einige weitere Auswirkungen der wissensbasierten Produktion auf die iranische Wirtschaft untersucht. Eine der wichtigen Folgen der wissensbasierten Wirtschaft ist das Gedeihen verschiedener Produktionskapazitäten im Land. Die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Öl ist unser negatives Erbe seit über 100 Jahren. Seit Jahren nun betont das geehrte Revolutionsoberhaupt, dass die Amtsträger des Landes ihre Aufmerksamkeit auf die nicht ölgebundene Wirtschaft richten sollten. Die Reduzierung des Anteils von Öl in der iranischen Wirtschaft und die Nutzung alternativer wirtschaftlicher Ressourcen durch die Anwendung von Wissenschaft wird der iranischen Wirtschaft verschiedene Horizonte eröffnen und wir werden Zeuge der Gründung von Fabriken, Produktions- und Werkstätten sowie kleiner und vielfältiger Unternehmen mit niedrigen oder hohen Beschäftigungszahlen werden. Gesundheit, Transport, Bauwesen und Landwirtschaft gehören zu den Bereichen, die auf wissensbasierte Unternehmen angewiesen sind. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte am 24. Juli 2012, wenn wir versuchen, Öl durch andere einkommensschaffende wirtschaftliche Aktivitäten zu ersetzen, haben wir den größten wichtigen Schritt im Bereich der Wirtschaft gemacht. Heute können unter anderem wissensbasierte Industrien diese Lücke in hohem Maße füllen. Es gibt verschiedenste Kapazitäten im Land, die diese Lücke füllen können. Tatsache ist, dass in den letzten Jahrzehnten ein erheblicher Teil der Rohstoffe und Technologien, die in den Industriesektoren des Landes verwendet werden, aus anderen Ländern importiert wurden, und in diesen Jahren gab es viele Probleme bei deren Lieferung und Aktualisierung. Viele Fabriken wurden in den vergangenen Jahren aufgrund von Problemen bei der Inbetriebnahme und Vervollständigung ihrer Produktionslinie oder aufgrund von Engpässen bei der Lieferung der benötigten Rohstoffe komplett geschlossen oder produzieren nicht mit voller Kapazität. Die Schließung dieser Fabriken hat zum Verlust eines beträchtlichen Teils der Produktionskapazitäten des Landes geführt. Wenn die Bedürfnisse in Wissen und Technik von wissensbasierten Unternehmen priorisiert werden, ermöglicht dies einen Produktionsboom in verschiedenen Sektoren. Wissensbasierte Unternehmen können durch Priorisierung andere Produktionen aufleben lassen. Eines der wichtigen Beispiele ist die Entwicklung von Verbreitungsindustrien im Bereich Öl und Gas, wodurch Rohölverkäufe vermieden werden. In diesem Zusammenhang sagte das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, wir müssen den Verarbeitungsindustrien der Ölwirtschaft größere Aufmerksamkeit schenken. Dasselbe gilt für Gas und andere Ressourcen, Metalle, Mineralien und wertvolle Steine. Es gibt so viele wertvolle Steinminen im Land. Diese Steine werden exportiert, ohne bearbeitet zu werden. Solche Sektoren sind für uns wichtig und wir müssen die wissensbasierten Unternehmen darauf aufmerksam machen. In diesem Sinne haben neue Technologien selbst einen natürlichen Expansionsmodus. Das heißt, je weiter der Mensch an technologischen Fragen voranschreitet, desto mehr öffnen sich weitere Horizonte vor ihm. Dies wird der Schaffung von Arbeitsplätzen definitiv nicht schaden. Und man kann eine wissensbasierte Produktion in Betracht ziehen und gleichzeitig die Frage der Schaffung von Arbeitsplätzen lösen. Eine weitere Auswirkung der wissensbasierten Wirtschaft ist die Neutralisierung repressiver Sanktionen. Wissensbasierte Unternehmen verfügen aufgrund ihrer Eigenschaften und Dynamik sowie aufgrund der Anpassung an ihre Umgebung und ihre hohe Flexibilität über eine geeignete Kapazität, um sich den Sanktionen entgegenzustellen. Eine wissensbasierte und arbeitsplatzschaffende Produktion wird durch intelligente Reduzierung von Ineffizienzen, effektive Produktionssteigerung von Waren und Dienstleistungen, optimale Nutzung der Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Märkte sowie durch das Mitwirken des Privatsektors mittelfristig die Verwundbarkeit gegenüber Bedrohungen minimalisieren und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks und Belastungen maximieren. Mit anderen Worten wird der Ausbau wissensbasierter und arbeitsplatzschaffender Produktionsstätten langfristig die Grundlage für eine maximale Konsolidierung der Wirtschaft und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum schaffen. Die Nutzung wissensbasierter und arbeitsplatzschaffender Produktionskapazitäten erhöht die Produktion und verbessert den Grad einheimischer Produktionen, der Hauptindikator für die Widerstandsökonomie ist. Andererseits hat der geschaffene Wert neben der Befriedigung interner Bedürfnisse auch die Fähigkeit, auf externe Bedürfnisse einzugehen. Wissensbasierte Unternehmen bewegen sich innerhalb der Grenzen der Wissenschaft und unterliegen daher nicht den Sanktionen. Wissensbasierte und arbeitsplatzschaffende Produkte und sogar die damit verbundenen Wissenschaften sind aufgrund ihrer strategischen Auswirkungen auf die Schaffung von Macht für das Land keine Themen, die man sanktionieren könnte. Darüber hinaus können wissensbasierte Unternehmen die US-Sanktionen gegen iranische Industrien und Produkte neutralisieren. Darauf aufbauend ist die Wissensproduktion mit dem Ansatz, Arbeitsplätze zu schaffen, die Hauptstrategie zur Verwirklichung einer Widerstandsökonomie, zur Erlangung wirtschaftlicher Unabhängigkeit und zur Beendigung lästiger Abhängigkeiten im Bereich der Wirtschaft und der Lebensgrundlagen der Menschen. Das geehrte Revolutionsoberhaupt sagte diesbezüglich vor 8 Jahren, kurzfristig ist meine Überzeugung, dass die Sanktionen mit dem Fortschritt der Wissenschaft neutralisiert werden. Diese Überzeugung basiert auf der Leistung unserer Experten. Mit einer kurz- und mittelfristigen Perspektive und unabhängig von der langfristigen Zukunftsperspektive muss das Land eine wissenschaftliche Herangehensweise an die Probleme des Landes auf die Tagesordnung setzen und der Wissenschaft und der Verknüpfung von Wissenschaft, Industrie und Landwirtschaft Aufmerksamkeit schenken, um die Sanktionen, die heute ein Instrument in den Händen unserer Feinde sind, um das iranische Volk zu demütigen, wirkungslos zu machen. Sie benutzen die Sanktionen, um Druck auf das nationale Ansehen auszuüben und das Volk zu demütigen. Abgesehen vom praktischen Druck, der mit den Problemen beim Lebensunterhalt zusammenhängt. Aus diesem Grund haben wir in der Vergangenheit immer wieder betont, dass man nicht zu sehr auf dem Thema Sanktionen beharren sollte. Wissensbasierte Unternehmen sind eine der grundlegendsten Elemente der Widerstandsökonomie, die von allen Seiten erwähnt und erörtert wurden, die sich mit den Fragen des Landes auseinandersetzen und von diesen bestätigt und anerkannt wurden. Natürlich sollte man bei der Bewertung wissensbasierter Unternehmen vorsichtig sein, das heißt, es sollten Indikatoren und Merkmale bestimmt werden und ein wissensbasiertes Unternehmen sollte standardisiert werden. Es sollte nicht so sein, dass Leute im Namen eines wissensbasierten Unternehmens kommen und die gleiche Dinge tun, die in einigen anderen Bereichen, wie in Maklerbüros und ähnlichen Einrichtungen üblich sind. Es muss im wahrsten Sinne des Wortes ein wissensbasiertes Unternehmen sein. Dies sollte eine der Hauptsachen sein. In den nächsten Beiträgen werden weitere Auswirkungen wissensbasierter Unternehmen auf die iranische Wirtschaft untersucht. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.